Hey yo, this is Marcella Burak here.
Hey yo, this is Malcolm, aka Malcolm Music.
And together we
We
are
are
Kanakashvili!
Ooh, Juicy News!
Juice News!
Worum geht's in dieser neuen Folge? Sag's ihm.
Die neueste Folge geht darum, Fußball schauen als Kanake. Kann man sich identifizieren mit irgendwie Deutschland-Fan sein? Wie siehst du das Ganze? Wir sprechen über Özil, wir sprechen über Gündoğan.
Gündoğan, er hat es in der Folge
Ich habe es in der Folge tatsächlich falsch ausgesprochen.
Genau, das ist unsere zweite Folge, die wir voraufgezeichnet haben zur Zeit der WM. Deswegen, vielleicht hat es mittlerweile hat sich sehr viel getan in dieser Özil-MeToo-Debatte.
Es hat sich sehr viel bei uns
MeToo
generell
gab
getan.
Es da, ja, bei uns
es
auch.
Gab MeToo nicht, die Özil-Debatte war damals noch überhaupt nicht geklärt. Also aber jetzt ist irgendwie so ein bisschen Licht ins Ganze gekommen. Das heißt, nur Disclaimer, dass ihr schon mal wisst, wir wussten damals noch nicht alles, was wir jetzt wissen.
Genau.
Wir heißen auch mittlerweile nicht mehr Kanakische Rundfunk, sondern Kanakische Welle, weil es eine mitreißende Welle sein soll. Wir wollen euch zu Interaktion.
Komm und reit mit mir. Komm und reite dich.
Hallo, hier ist Marco Mohanwe vom Kanakischen Rundfunk. Ihr hört die zweite Folge. Ich habe vorher noch einen kleinen Disclaimer. Die beiden Folgen sind schon voraufgezeichnet und wir haben diese Folge während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, also nicht in Russland, aber die Weltmeisterschaft war in Russland aufgezeichnet. Deswegen ist das Thema, also das Thema ist eigentlich immer noch aktuell, aber es ist halt ein bisschen voraufgezeichnet. Das heißt, wir beziehen uns manchmal auf ältere Sachen. Wir haben aber trotzdem das Gefühl, dass das Thema ein spannendes Thema ist und es immer noch relevant ist. Deswegen viel Spaß mit der Folge und liebe Grüße.
Servus!
Grüezi!
Hau die Ehre!
Wir sind in Minga. Für alle Preisen.
Und wir können kein Bayerisch.
Ich kann kein Bayerisch, das kann ich nicht.
Ich kann kein Bayerisch.
Das habe ich nie gelernt. Aber,
Migrant Bayerisch.
Ich kann Fußball gucken.
Immigrant Bayerisch.
Fußball ist, we are talking about football. Es geht um Fußball.
Aber Nigeria spielt gerade.
In der zweiten Folge vom Kanakischen Rundfunk. Genau, letzte Folge haben wir uns vorgestellt.
Ein bisschen was über unser Palästinenser-Dasein erklärt. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein besseres Bild von uns.
Danke für das ganze Feedback so. Wir finden es auch gut, dass die Sendung gut ankommt.
Und yo.
Dass ihr uns fleißig schreibt.
Shoutout an alle, die uns geschrieben haben, die uns supporten, die uns auf den sozialen Medien folgen. Ihr seid die True Friends. Euch werden wir immer im Herzen haben.
Voila, ich küsse deine Locken. Ich küsse deine Augen.
Ich küsse deine Augen, viel wichtiger.
Ich küsse alles so.
Aber macht kein Auge auf unserem Podcast.
Macht kein Auge,
bitte.
Ganz wichtig.
Unterstützt einfach, macht kein Auge.
Auge. Kennst du das Song von Kool Savas?
Nein.
Auge. Bruder, so, wir machen Auge.
GEMA, falls ihr zugehört habt.
Wir machen Auge gegen Fußball.
Auge.
Unsere Augen gucken auf die Bildschirm, wenn wir gucken Fußball. Bruder, es läuft jetzt gerade
Tunesien-England.
Für dich, als jemand, der sich als Araber versteht, hast du da so Feelings für Tunesien? Bist du so jemand, der so, yay, Tunesien und so?
Nein.
Gar nicht.
Ich bin nämlich, also, so sehr ich alle meine Immigranten in Deutschland unterstütze, auf der Weltebene distanziere ich mich dann von, was heißt distanziere? Ich unterscheide dann doch, was sind die Araber, die loyal sind für Palästina und welche Araber haben eigentlich mit uns nicht so wirklich viel am Schaffen. Und man muss halt dazu sagen, so die nordafrikanischen Länder, vielleicht jetzt Ägypten ausgenommen, das sind halt so Semi-Araber. Die haben halt sehr viel eigene Historie mit ihrer Kolonialvergangenheit. Und die Tunesier, so sind sicherlich Araber, aber das sind jetzt nicht meine levantischen Araber. Und dann kannst du ja wieder unterscheiden, dann hast du wieder die Golf-Araber und die Saudis und so. Das sind so Unterschiede, ich habe keine Loyalties zu denen.
Welches Team, was in der WM qualifiziert ist, bist du?
Brasilien. Aber nur weil ich, also ich als Sportjournalist habe eigentlich generell keine ich habe kein Fan-Dasein, dazu kommen wir später auch nochmal zum Fan-Dasein.
Wie war das für dich als Kind dann?
Einfach, weil ich es immer dazu gesagt habe. Ich habe immer gesagt, ich bin auch nicht für deutsche Mannschaften.
Nein, aber
für wen warst du auf der Welt dann?
Für welche, auch bei der WM?
Für die den schönsten Fußball spielen. Manche sagen jetzt, ich bin Erfolgsfan, aber ich sage, ich bin halt Fan von gutem Geschmack, was soll ich sagen?
Also du hast keine Mannschaft, die unabhängig jetzt von deren Talent, die so Feelings im Herzen gibt, wo du denkst,
ja, für den Underdog bin ich dann doch manchmal. Aber halt nur den Underdog, der auch cool, so coolen Fußball spielt. Mexiko.
Ah, okay, da bin ich echt anders dann. Das ist schon bei mir anders.
Wie, welche Feelings hast du denn? Was
triggert also dich? Zum Beispiel als Kind, weiß ich noch, 2002 war WM und es gab ja kein, aber ich wusste, ich bin ja Araber und dann gab es halt Saudi-Arabien und dann wusste ich, das ist Arabien so. Und dann war das schon so, ja, okay, Saudi-Arabien und so.
Und für die bist du jetzt?
Nein, damals, ich rede doch damals.
Ja, ja, aber.
Wenn du jetzt so simpel einfach denkst. So.
Ja, ich kann da nicht simpel denken.
Ja, aber jeder Sechsjährige denkt simpel.
Ja, eben. Und damals schon war das Denken immer so, welche Fußballer kenne ich, welche Fußballer mag ich? Ah, der brasilianische Ronaldo-Phänomen.
Ja, aber ich glaube, vielleicht hattest du den Luxus, dass du dann halt nicht über deine Herkunft von außen
gehst. Ich hatte auch den Luxus, dass da mein Papa auch sehr fußballverrückt war und quasi diesen ganzen Auslandseinfluss mit reingebracht hat, dass er diese italienischen Ligen, die hat er mir quasi früh beigebracht.
Ja.
Und Ronaldo davor, also 2002 nicht mehr dann, aber hat davor in Italien gespielt. Ich war zum Beispiel auch für diese ganzen Stars, die es für mich gab, haben alle in Italien damals gespielt. Und deswegen war ich halt immer so, ich hatte halt schnell sehr viel Auslandseinfluss einfach. Und dieses Deutschland, weiß ich nicht, Oliver Kahn.
Nee, aber worauf ich ja hinaus gesehen. Wollte, ist, ob du, weil du Palästinenser bist, dann gesagt hast, boah, dann bin ich wenigstens für Iran oder für die Türkei, weil es näher dran ist.
Also wenn jetzt, wenn mir das Spiel jetzt völlig egal ist, dann bin ich schon immer für die Arabermannschaften. Aber ich habe jetzt keinen Full Support. Ich gehe jetzt nicht in die WM und sage, ah, hoffentlich gewinnen alle arabischen Mannschaften. Das sind ja eh fast keine dabei, aber das habe ich halt nicht.
Okay, ja genau. Und das hatte ich schon, als ich jünger war, aber nur so ein bisschen, weil ich wusste, Saudi-Arabien, ah, das ist doch Arabien, das ist doch so, da komme ich doch irgendwie her und so. Und dann hatten die 8-0 verloren gegen Deutschland. Und das war aber nur ganz kurz. Palästina war ja sowieso nie ein Gedanke, weil die halt viel zu schlecht waren, um sich zu qualifizieren. Und dann ist es bei mir aber schon so, dass ich als Kind, ich weiß, Brasilien hat gegen Deutschland gespielt und ich war einfach für Brasilien, weil die einfach...
Aus Prinzip, warst du kontra?
Nein, ich war nicht gegen Deutschland, ich war für Brasilien, weil ich hatte auch Dreadlocks und der hatte so Ronaldinho,
okay.
Hatte so Haare und so.
Yes.
Und dann gab es Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo und ich und mein Bruder und wir hatten noch so einen anderen Kumpel, Kenny Redondo Cabezas, der spielt jetzt Fußball, ein Jugador super exitoso, ein sehr erfolgreicher Fußballspieler. Für Union Berlin und wir waren damals so zu dritt bei so einem Kumpel, wir waren nur so mit Mischlingen befreundet, noch so ein Gruß an Julian Kandl, der halber Jamaikaner und wir waren halt so voll für Brasilien, weil es waren so Mulattos, die sahen so aus wie wir und es war halt so einfach geil, Brasilien und die haben dann auch noch gewonnen gegen Deutschland und ich habe mir darüber gar nicht Gedanken gemacht, dass ich eigentlich Deutscher bin und ich könnte ja auch für Deutschland sein, aber das war so, nö, Brasilien, so, der Markt so ganz banal, einfach simpel. War ich einfach für Brasilien so.
Aber weißt du auch,
und ich habe noch so ein Heft, wo ich da meine Lieblingsteams reingemalt habe. Und das waren Brasilien und ich glaube England oder Frankreich. Aber das waren auch zwei Nationen, wo viele Schwarze mitgespielt haben.
Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie, die müsste ich jetzt fast eigentlich Facts checken. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass es im Vergleich zum jetzigen WM-Kader sehr wenig Fußballer in der Nationalmannschaft gab oder im WM-Kader 2002, die Migrationshintergrund hatten. Also so in der Art und Weise, wie wir jetzt Mesut Özil, Gündogan, Jerome Boateng und wie sie nicht alle heißen, Antonio Rüdiger, wie sie alle heißen, ja, der ist ja nicht dabei, aber you know, you get the point.
Wobei, keine Ahnung, also es hat 2006, hat Odonkor und Ovomoyela und...
Ja, aber 2002 aber nicht. Ja, nee.
Ja, ich
aber
sag nur.
Dadurch glaube ich, dass viele mehr Sympathien gegenüber der Nationalmannschaft bekommen haben. Davor war es halt so, Christian Wörns.
Da müsste man jüngere Leute fragen, ehrlich gesagt, weil...
Nee, ja, weiß nicht, die Jüngeren kennen ja die Alten gar nicht mehr. Du musst ja die Entwicklung darstellen
können. Fragen, ob die sich mit denen identifizieren können. Weil für mich und mein Bruder so...
Ich glaube schon.
Schau mal, weil jetzt habe ich schlecht...
Mesut Özil ist der Fußballer mit den meisten Social-Media-Followern in Deutschland.
Man müsste halt irgendwie mit einem 12-Jährigen oder so reden, der schwarz ist oder Nafri oder was, ob der jetzt sagt, Deutschland ist mein Team. Und ich habe auf Instagram auch ein paar Freunde von mir gesehen, die auch sichtbare Migrationshintergrund haben, die so richtig auch gefühlt haben für Deutschland, auch in meiner WhatsApp-Gruppe. Aber die haben noch einen deutschen Elternteil zum Beispiel, habe ich auch nicht. Und vielleicht können die dann über ihre Mutter, über ihren Vater diesen deutschen Stolz aktivieren.
Vielleicht können die das abrufen, ja. Aber das zum Beispiel, meine Mutter ist ja auch deutsch, ja. Aber bei mir, ich glaube, ich muss mich da leider ausgrenzen aus dieser Fangruppe,
ja.
Weil ich halt einfach dadurch, dass ich Sportjournalist bin, die sportliche Seite immer nach vorne sehe. Und klar, Deutschland spielt guten Fußball, aber ich bin immer besonders kritisch, was das betrifft. Und das ist, glaube ich, der, ich weiß nicht, Makel, den ich an der deutschen Mannschaft, den ich persönlich mit der deutschen Mannschaft habe. Da ich keine Fanverbindung habe, kann ich dieses Fan-Dasein einfach nicht abrufen. Und diesen deutschen Fußball-Patriotismus, das habe ich einfach nicht. Keine Ahnung, wieso ich es nicht habe. Wahrscheinlich irgendwo.
Aber das gibt dir gar nichts, wenn Deutschland irgendwo besiegt oder nichts, wo du denkst.
WM 2014, cool. Die ganze Welt flippt aus, weil Mario Götze jetzt sein Tor geschossen hat.
Ja.
Mir hätte es nicht egaler sein können. Okay. Wenn Cristiano Ronaldo das Tor gemacht hätte, wär ich glücklicher gewesen.
Haben die gegen Portugal gespielt?
Nein, aber aus Prinzip. Cristiano Ronaldo, schaut da Cristiano Ronaldo.
ja, weil für mich war das dann so. Ich sehe die dann auf Instagram.
Du bist doch relativ...
Und ich muss dazu sagen, ich war gestern auf einer Party mit meinen Kollegen.
Hey.
Und da waren nur deutsche Mitbürger ohne Migrationshintergrund. Und
Allmanns, würde ich sagen.
Allmanns sozusagen. Und wir waren dann so, wir gehen da so hin, die haben ihre Deutschland-Trikots und es gibt so Chips.
Und sie haben Sandalen.
Mit dem Beamer und so. Und die sind alle ready. Und Deutschland spielt gegen Mexiko. Und ich weiß ja, wir haben ja davor gestritten. Ich sag immer, ich bin deutsch. Ich bin ein Deutscher. Ich bin, wallah, ich bin deutsch.
Wallah, an Almani, wallah.
Deutsch. Ich wirklich auch in Palästina, la, an Almani.
Sagst du echt?
Wirklich so, an Almani. Ah, in Omani, la, an Almani.
Ich sag immer, an
Intermin Master, la, an Almani. Nicht so, la, an Almani. Mischnuss, an Almani. So, richtig so krass so. Also, ich habe jetzt gerade gesagt, ich bin Deutscher, ich bin kein Omani oder ich bin kein Ägypter. So, das ist mal, even, sometimes, even when I go to Nigeria, I'll just say, I'm a German. I'm a German. I don't. That's not my. I'm a German. So, ich leg da viel Wert drauf zu betonen. Und dann war ich bei diesem Spiel und ich sitze so da, so, weißt du? Und ich weiß, wie die sich richtig freuen sich jetzt. Die wollen jetzt, dass Deutschland gewinnt. Und ich sehe so Mexiko und die haben eine Torschance nach der nächsten. So, und ich denke mir so insgeheim denke ich mir so. Ich denke mir so, okay,
Mexiko. Viva Mexiko!
Okay, Mexiko. Also Tor.
Yeah, vamos!
Oh, ich sehe nicht Mexiko. Oh, also von mir aus?
Du kannst ein Tor schießen.
Also, darf schon Treffer landen so. Und ich habe mir gedacht, aber warum denke ich so? Also warum bestehe ich darauf, Deutscher zu sein? Aber irgendwie hat es mich gefreut. Ich fand es irgendwie geil, dass Mexiko gewonnen hat.
Ja, ich auch.
Und ich fand es gut, so diese, boah, das ist jetzt echt krass. Aber so diese Enttäuschung zu
sehen. Hot Take Alert!
Ich hab mir echt gedacht, nein.
Perfekt.
War das Rundfunk? Ich hab diese weißen Tränen gedacht. Es hat mir Energie gegeben. Also ich dachte so,
Oh, aber.
Ich bin deutsch, okay? Aber dieses hat mir. Ich fand's einfach geil, diesen deutschen Patriotismus zerstört zu sehen, weil, und ich kann mir auch verzeihen in der Hinsicht, glaube ich, weil es ist ja etwas, es ist ja ein Gefühl, was von innen kommt. Ich habe ja nicht mich bewusst dazu entschieden, mich darüber zu freuen, dass Deutschland jetzt dieses Mexiko-Spiel verloren hat, aber es war so ein inneres Gefühl. Ich glaube, ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat es mir was gegeben und ich finde es halt spannend, das zu hinterfragen. Ich finde, man muss sich überlegen, wie geht man in so einer Fußballsituation um, so wenn man sich ja eigentlich, wenn man Deutscher ist, aber irgendwie da merkst du bist ja doch nicht so ganz so richtig drinnen. Und bei jedem afrikanischen Team zum Beispiel habe ich Feelings, Senegal, aber so schwarz.
Aber nur bei den Schwarzafrikanischen.
Fuck Tunesien, fuck Algerien, so. Wenn die Schwarzen
Ägypten,
haben,
was mit Ägypten?
Ägypten, die haben kein schwarzes Team. Ägypten verstehe ich gar nicht, da spielen nur Weiße. Ich bin mehr für Saudi-Arabien als... Ich glaube...
Hot Take Alert.
Ich glaube halt bei mir, ich habe auch so dieses so Underdog erstmal das und die WM hat auch so eine riesige repräsentative Wirkung. Und es ist einfach so eine Message, wenn ein schwarzes Team einfach gewinnt, Und dieses europäische Team niederzwingt. So. Das ist etwas, glaube ich, was ich tief in mir drin einfach gerne sehe. Das ist
dein Anti-Colonial-Denken.
Es ist antikolonial. Es ist nicht nationalistisch oder rassistisch, weil ich bin ja auch palästinensisch, aber meine arabische, es ist mir wurscht. Nur weil ich Araber bin, sind mir die Araber egal. Es geht nicht darum, dass es ähnlich ist wie ich, weil dann müsste ich ja nur für mixed sein, sondern Ich möchte pure Black, straight from Kongo, richtige Blackness, die soll einfach gewinnen. Irgendwie ist es bei mir so drinnen.
Black Empowerment, ja.
Ich weiß nicht warum, aber schon als Kind habe ich das schon gehabt und ich habe das einfach gerne gesehen. Ich war auch für Frankreich und dann, wenn die weg sind, bin ich für Ghana so und...
Okay, ja, das macht ja auch, also ich finde das völlig nachvollziehbar. Wie ist es, wenn du jetzt zum Beispiel zum Public Viewing gehst oder yeah. zu so einem Gathering, wo sich die ganz vielen Almans zusammentun, um Fußball zu schauen?
Ja. Yeah.
Wie siehst du das dann, wenn die dann einfach da sitzen und sehen so,
okay.
Die Nationalhymne kommt und jeder steht schon auf, Hand auf die Brust, Hand aufs Herz.
Ich glaube bei dem 7-1 war ich in der Leopoldstraße.
Ja?
Ich habe null Feeling. So, es gibt, ich will mich so freuen.
Es triggert dich nicht.
Ich will einfach so dieses haben, was die haben, diese Euphorie, dieses Jo, Katze, easy, trainiere. Ich auch mit Trainierer, auch mit. Okay, wenn Boateng schießt, sag ich, cool.
Voilà.
Boateng, ne? Aber ich krieg kein Gefühl leider. Ich will dieses Gefühl gern. Ich will wirklich. Ich will dieses deutsche Gefühl haben, so sich mich damit freuen, mitfiebern. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich sogar eher, wenn, selbst wenn Deutschland gegen Schweden verliert, freue ich mich. Es ist so.
Weil, das heißt, du kannst dich nicht damit identifizieren. Das heißt, du bist ja generell eher für Schwarze. Das heißt, du nimmst fast so eine Anti-Haltung gegen Deutschland ein, weil du leider, dich einfach nicht darin siehst.
Und ich finde es aber schade. Ich wünschte gerne, es wäre anders, aber.
Glaubst du, die Meinung ist öfter vertreten? Oder glaubst
ich
du, dass
einen Facebook-Post gemacht.
Und?
Ja,
ich dachte, ich bin vielleicht
der Einzige und. Boah, stimmt mir, ich kann ihn mir zeigen. Und
mich interessiert nicht, ob du wieder aussiehst. Ich will nur wissen, wie viel Unterstützer du gefunden hast dafür. Hattest du das Gefühl, dass deine Facebook-Community dich supportet in deinem? Ja, also, dann siehst du mal, ich glaube nicht, dass du der Einzige bist, weil ich nämlich genauso denke. Ich saß für alle Münchner im Löwenbräu-Keller, war auch so ein Public Viewing und.
Ich habe mich halt gefreut für Mexiko und ich dachte, warum?
Was mir aufgefallen ist, aber das ist jetzt leider kein deutsches Ding, vielleicht ist das auch, ich habe noch nie so in anderen Ländern Public Viewing gemacht. Liebe Zuhörer, es macht keinen Sinn, wenn ihr klatscht in Deutschland. Es macht keinen Sinn, weil die Leute hören euch nicht.
Ja, das macht doch jeder.
Es macht keinen Sinn. Das muss ich jetzt nur mal so loswerden. Es macht absolut keinen Sinn.
Nein, jetzt bist du in Spaß.
Nein,
lass doch
nein,
den Leuten
nein,
in Spaß.
Nein,
lass den
nein.
Leuten klatschen, jubeln, schreien, beaten.
Jubeln und schreien, I get it. Aber klatschen ist ein Zeichen der Supports, der Anerkennung. Niemand, nein, weil du für dich selbst jubelst. Du drückst deine eigene Euphorie aus. Für wen klatschst du? Für dich selbst oder was? Also, egal, das wollte ich nur mal loswerden. Aber bei mir ist es auch so. Ich war glücklich, dass Mexiko gewonnen hat. Für mich ist das so nicht genug tun, aber ich dachte mir so, ja, das, also so ein bisschen, das habt ihr verdient, die Deutschen. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, gerade beim Fußball, gerade als Münchner, Deutschland und Bayern München ist schon immer so eine Arroganzhaltung. So, wir sind die Weltmeister, wir kommen jetzt und zerlegen jeden.
Die sind ja so erfolgsverwöhnt, das macht gar keinen Spaß mehr, weil die sowieso immer alles gewinnen.
Ja, aber genau deswegen bin ich auch in so eine Anti-Haltung irgendwo reingerutscht. Dass ich mir so denke, ehrlich gesagt, ich sehe nichts davon und ich habe halt auch dieses, noch nie gehabt, diesen Support. Ich male mich nicht in Schwarz-Rot-Gold ein. Ja. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe auch zu keinem Public Viewing mehr, weil das fordert mich nicht. Lieber schaue ich zu Hause das Spiel in Ruhe an und kann dann wirklich analysieren und so. Es hört sich dumm an, aber dieser Hype, dieses gemeinsam, wir sind Deutschland, war das nicht 2014 das Motto? Der Hashtag jetzt ist ja zusammen, ohne die Vokale alle rausgestrichen, zusammen, glaube ich. Ah. Das habe ich einfach nicht, dieser Zusammenhalt, die deutsche Nationalmannschaft zu unterstützen. Das habe ich nicht, weil ich mich da einfach nicht, da sehe ich mich einfach nicht. Ich habe halt
Loyalität keine Feelings.
Vielleicht bin ich einfach ein loyalitätsloser Motherfucker.
Wobei
du
dich immer so ein bisschen freust, wenn Deutschland verliert.
Ja, gebe ich zu. Schreibt uns auf Twitter. Ich nehme euren Hate an, ich akzeptiere diesen Hate, aber das ist halt meine Meinung und ich glaube, es ist auch fair. Man darf auch Anti sein. Ich hab halt eine Anti-Haltung gegenüber deutscher Nationalmannschaft. Aber ich glaube, da schwingt halt so viel mit, die Art und Weise, wie viele Themen da bearbeitet werden. Das ist nicht auf die Spieler selbst bezogen, aber so, da schwingt für mich so viele Sachen mit. So, da kommt so dieses hässliche Fan-Dasein von der Deutschen oder von vieler Deutschen kommt dann da raus. Und das packe ich halt nicht. Man kann Fan sein und man kann einfach nur seine Mannschaft unterstützen, aber ich habe halt hier oft das Gefühl, für viele Leute geht Mannschaft unterstützen, geht in derselben Straße wie, oh, wir sind anti die anderen. Oh, anti-Mexikaner. Wir sind jetzt Anti-Russen, wir sind Anti-Ägypter, Anti-Uruguayer.
So, also du findest, so pro Deutschland ist immer...
Dieses pro Deutschland ist hier, habe ich, ich weiß keine Ahnung, ob das mein Gefühl, yeah. Habe ich so das Gefühl, dass es immer auf einer, es basiert auf so einer Anti-Haltung. Und das kann ich einfach nur die Deutschen abfeiern, so wie es viele so andere Länder auch hinbekommen. Die feiern einfach ihr eigenes Team und cool. Und gerade zum Beispiel afrikanische Mannschaften sind da sehr stark drin. So, die feiern einfach ihr Team ab. Voll. Und zum Beispiel nigerianische Fans, voll. Die sind dann auch cool, das hast du mitbekommen. Die nigerianischen Fans wollten lebende Hühner mit ins Stadion nehmen.
Ja, durften sie.
Durften sie nicht, leider, das wäre strong gewesen.
Mein Gott.
Und sowas unterstützt, das finde ich wieder cool irgendwie, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Damit habe ich einfach keine Loyalitäten, muss ich ganz ehrlich sein.
Aber es ist ja eigentlich cool, also für dich ist es dann einfach so, du bist halt so ein bisschen pazifistisch unterwegs.
Ich muss aber auch dazu sagen, wenn jetzt Sportjournalisten das hören, ich bin der Meinung, jeder sollte so sein. Ich bin für objektiven Journalismus und
ja,
zu Hause hocken und so dieses.
Das Ganze macht ja ein Gefühl. Das ist ja dafür.
Ja, aber das ist, I don't have that.
Gefühl, aber das heißt, du hattest es nie. Du wirst es
nie haben, und ich werde es nie haben.
Außer wenn jetzt Palästina mitspielen würde.
Wenn Palästina mitspielen würde, würde ich zur WM fliegen, alle meine Fahnen mitnehmen und ich wäre der Number One Fan. Ich würde Flitzer machen.
Ich habe ja
Flitzer mit Palitur. Sei ehrlich, wie geil wär's? Flitzer mit Palitur?
Ja. Ich hab Palästina bei dem Asien-Cup, glaube ich, ein bisschen mitverfolgt.
Ich habe sie voll verfolgt. Wir sind halt nicht gut. Das ist halt so unser Problem. Ich habe mal als Jugendlicher, also so als ich habe meinen fußballerischen Peak hatte ich so mit 16.
Ja.
Da war ich tatsächlich mal ganz gut und ich hätte auch fußballerisch aufsteigen können. Ja. Aber ich habe mich dann für die Schule entschieden, weil es so ein bisschen ziemlich sehr die sichere Variante ist. Und ich hatte mit meinem Papa schon so einen Plan ausgeheckt, wie ich für die palästinensische Nationalmannschaft spielen kann. Ja.
Das wäre gar nicht so unrealistisch.
Glaube ich auch nicht. Wir haben uns Saudi-Arabien gegen Russland angeschaut. Ja. Und ich habe einen kleinen Bruder und der schaut mich dann so an und dann sagt er so, da hättest du auch mitspielen können bei Saudi-Arabien. Irgendwie die arabischen Mannschaften, also die nordafrikanischen, jetzt mal ausgegrenzt zu Fußball, ist nicht unsere Welt. Wir sind halt nicht so strong darin.
Bruder, es wird Zeit für unseren Break.
Break it, fake it.
Frag den Kanaken. Hast du eine gute Frage bekommen?
Warte mal ganz kurz. Ich browse mal schnell auf meinem Twitter.
Schau mal, was du bekommst.
Schau mal auf Twitter. Was schreibt denn Charlize Theron? wir haben eine nette Nachricht von Thilo Sarrazin. Hallo, Thilo.
Wer hat uns denn die nächste Frage gestellt und was ist die Frage, die gestellt wurde?
Der Tobi schreibt uns auf Twitter, unterdrücken Araber Frauen. Fang doch mal an, Malcolm, unterdrücken Araber Frauen.
Also, ich nicht. Ich bin Feminist, so, das sage ich gerne. Mir ist es sehr wichtig, dass für alle Menschen Gleichberechtigung herrscht. So, ich bin da voll so richtig hardcore, so Gender und so, ich bin da voll on board. Ich versuche auch zu gendern und so, das ist so voll mein Ding. Meine Familie ist schon so, dass Unterschiede gemacht werden zwischen Männern und Frauen. Aber das ist nur meine persönliche Familiengeschichte. Ich kann nicht für alle sprechen.
Woher glaubst du, rührt das?
Meine Familie kommt aus einem kleinen Dorf. Meine Oma ist Analphabetin gewesen. Das ist eine sehr ländliche Gegend. Und wir sind eine christliche Familie. Das heißt, also, die müssen kein Kopftuch tragen oder sowas. Oder die können auch Alkohol trinken und alles dergleichen. Aber... Also ich weiß schon, dass meine männlichen Cousins länger draußen bleiben dürfen als meine Cousinen. Meine Cousins können Freundinnen haben, meine Cousinen, ist irgendwie komisch, wenn die einen Freund haben. Mhm. Also es ist schon ein Doppelstandard da. Ein Onkel von mir begründet das, ja, aber über Mädchen muss man sich mehr Angst haben, weil wenn die da jetzt so wild überall rum ist, dann kann der was passieren, ein Junge passiert nichts, aber das finde ich ist Schwachsinn. Ein Junge kann genauso vergewaltigt, misshandelt werden, gekidnappt werden wie ein Mädchen so. Ich finde, das ist ein großes Problem, ich finde es sehr schade, meine Mutter hat auch nichts geerbt von ihrer Familie.
Und die Onkel schon?
Und da merkt man auch, das hat auch nichts mit dem Islam zu tun, weil die auch Christen sind, sondern das ist einfach die Kultur, die dort haben. Meine Onkels haben, das wurde auf die beiden aufgeteilt. Also es sind vier Geschwister. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr, sehr schwer, weiblich und migrantisch zu sein oder arabisch oder muslimisch in Deutschland, weil du von vielen Seiten es abbekommst, dir die einen vorwerfen, oh, den Hinterwäldler-Familie und dann selber dann teilweise mit Hinterwäldler-Ideologien tatsächlich zu kämpfen hast, aber du dich natürlich nach außen hin verteidigen musst. Und ja, also ich hab nur einen Bruder, das heißt, meine Mutter hat Glück gehabt, keine Tochter bekommen und... Ich weiß nur, dass für meinen Cousinen das schon hart. Also es ist schon schwierig teilweise, aber es ist nur jetzt meine persönliche Familie. Und
yeah.
Für alle Middle Eastern Women out there, Schreibt uns gerne, ich höre mir gerne deine Story.
Erzählt an. Uns unsere eure Stories, ja. Schreibt welchen Hustle habt ihr?
Ist. Ich glaube, bestimmt musstet ihr irgendwelche Boyfriends verstecken oder musstet ihr früher nach Hause oder vielleicht ist es von mir auch ein Klischee. Vielleicht war es bei euch auch gar nicht so und ihr wart voll die Haus und, und habt so voll die Orgien gefeiert mit 16.
Ja, dann soll ich mal auspacken jetzt, weil genau. Ich habe eine große Schwester, ja. Isabella, schöne Grüße. Malcolm hat mit Isabella studiert, die kennen sich. Obwohl mein Papa ein sehr liberaler Araber ist und schon seit 30 Jahren jetzt in Deutschland ist, kam dann doch hier oder da, kam dann schon so der ich will jetzt nicht sagen, die Oppression kam rüber, aber meine Schwester hatte auf jeden Fall höhere Hürden zu überwinden als ich. Ich erinnere mich noch an irgendwann eine Aussage, da war meine Schwester so, was wird sie gewesen sein, 14, 15, so wo Frauen halt so ins Alter kommen oder Mädchen, das jetzt auch mal den ersten Freund haben. Da hat mein Papa dann halt schon so gesagt, ja, also, dein Freund darf dies sein und er sollte so und so sein und er hat halt quasi Regeln bekommen, meine Schwester musste immer pünktlich zu Hause sein und hat halt Dinge bekommen, die ich nicht hatte. Ich konnte mir die Freundin aussuchen und ich könnte nach Hause kommen, wann ich will und solange meine Eltern halt wussten, wo ich bin, war das in Ordnung. Aber meine Schwester hieß halt dann schon so, ja, 10 und dann irgendwann mal 12.
Bei mir war es so lange, die mich nicht abholen müssen, es ist mir scheißegal. Hauptsache, du kommst alleine nach Hause.
Ja, und das einmal. Und ich kenne aber auch zum Beispiel, ansonsten gab es bei uns zu Hause in der Familie, weil wir halt auch quasi auch deutsch sind, war das nie so der Fall. Aber ich weiß halt haargenau, zum Beispiel für meine Mama, als die das erste Mal mit nach Palästina gekommen ist, so Heimatbesuch, war dann schon, da musste man dann schon schauen, wie ist das jetzt. Und eine kleine deutsche Frau, wie die sich in Deutschland im Sommer anzieht, kann nicht so rumlaufen, wie sie sich in Palästina im Sommer anzieht. Also mein Papa hat dann schon auch immer gesagt...
Meine Cousine war im Westjordanland, hatte so Hotpants und so kurze Hosen, es war richtig heiß.
Wobei ich habe da eine bestimmte Meinung dazu.
Bintak Sharmut, Sharmosh.
Sharmut heißt Hure?
Hure, Bintak, deine Tochter. Schuf, Hadi, Almani, Sharmut, so. Also, die hat sich richtig viel Scheiße anhören müssen.
Aber man muss, also ich finde auch, dass man. Man muss auch der Kultur in dem Sinne Vorrang lassen, weil du kommst in die Kultur, nicht die Kultur kommt zu dir. Das heißt, wenn du in so eine ich sag jetzt mal Gesellschaft oder in so eine Community kommst, dann kannst du dich nicht einfach, du kannst halt auch nicht so rumlaufen.
Das macht's nicht besser.
Nein, das überhaupt nicht. Ich finde, das macht's nicht besser, aber ich finde, man muss da genauso Rücksicht zeigen, wie die anderen auch Rücksicht zeigen müssen. Also quasi die Leute, die da wohnen, wenn jemand mit Hotpants reinkommt und die ist halt einfach nicht von dort, musst du auch Verständnis dafür zeigen. Aber andersrum kannst du auch sagen, ja, sie muss auch nicht mit Hotpants rumlaufen.
Ich habe kein Verständnis, in eine Kultur zu gehen, die mich dann als Sklave oder sowas bezeichnet, nur weil ich schwarz bin. Oder?
Deswegen sage ich auch nicht, sollten
und
sie ja nicht.
Das kann ja deren Kultur sein und ich passe es in deren Kultur an, aber dann kann ich es trotzdem scheiße finden und mich darüber aufregen. Also
ja, ich sage ja nicht, dass man das nicht darf. Ich sage bloß, ich finde, du musst von beiden Seiten Verständnis mitbringen. Und ich brauche ein gutes Beispiel, auf dich abhelfen könnte. Sagen wir einfach mal, zurückzukommen zu meiner Story. Meine Mutter kam als Deutsche in ein voll muslimisch-arabisches Dorf. Da nicht in Hotpants und schulterfrei und Ausschnitt und allem rumzulaufen, finde ich, von ihrer Seite aus zeigt großes Verständnis. Und ich erwarte eher von der Person, die quasi neu in die Community kommt, Verständnis, als jetzt von der Community, die schon da ist. Das heißt nicht, dass jetzt meine Verwandten alle sagen müssen, lauf rum wie eine Missgeburt, lauf rum wie eine Scharmuta, zieh dich aus, bräun dich einfach so. Das machst du halt dann nicht. Das ist einfach kulturell dort nicht angemessen. Und deswegen finde ich es richtig, dass man sich dann anpasst. Deswegen finde ich es auch, das ist auch so ein Problem, etwas, woran ich mich störe, dass Leute so ihr Recht, was sie in Europa oder in Deutschland vielleicht haben, so unbedingt durchdrücken müssen. Und in anderen Kulturen dürfen wir das auch. Und wir müssen das jetzt durchsetzen. Und wenn ich in einem muslimischen Land bin, dann laufe ich rum, wie ich bin, weil das darf ich ja in Deutschland auch. Nein, ich finde, man muss da Verständnis mitbringen. Und ich finde gerade, wenn du in eine muslimisch dominante Gesellschaft kommt, dann musst du bist in das Land gekommen. Dann musst du Verständnis dafür mitbringen. Genauso erwarte ich das wiederum, diesen Grundgedanken, erwarte ich auch von Muslimen, die nach Deutschland kommen.
Also da sehe ich, dass ich halte nichts so von Leitkultur und ich finde, das ist keine gute Begründung, nur weil das die vorherrschende Kultur ist, dass du jetzt, so wie du sozialisiert bist oder deine Kultur oder deine Art und Weise ablegen musst. Also
ich glaube auch nicht ablegen.
Ich finde,
für die Zeit, das ist ein Urlaub von 4 Wochen.
Muss es aushalten, dass da eine Frau rumläuft, die jetzt anders gekleidet ist.
Sie ist ja immer noch anders gekleidet. Sie fängt ja nicht an, auf einmal sich zu verschleiern etc.
Ja, aber...
Sie läuft halt nur ein bisschen devoter rum.
Ja, aber ich finde, diesen Kompromiss darfst du von einer Person nicht verlangen. Das geht gegen deren Menschenwürde. Also
I don't.
Ich
würde auch vielleicht bin ich dazu konservativ.
Ich würde auch niemanden zwingen in Deutschland, wenn du dich in Burka, dann zieh die Burka bis zum letzten Dings. Und ich werde nicht von dir erwarten, ja, wir sind hier ein katholisches Dorf und mach doch wenigstens nur einen
Kopf. Nein, niemand, dass es vorgeschrieben ist. Niemand, dass es vorgeschrieben ist. Wenn sie so rumlaufen will, schau mal, ich sag das hier nur aus dem Verständnis. Du musst es quasi in Kauf nehmen, dass dich die anderen verurteilen irgendwo dafür. Wenn du als beispielsweise Muslima voll verschleiert in ein urchristliches Dorf nach Niederbayern gehst, musst du damit rechnen, dass du halt Sprüche bekommst. Du kannst damit rechnen, aber
ich find's trotzdem nicht in Ordnung. Also
klar, ob ich es in Ordnung finde, so, aber you had it coming, selbst schuld.
Ja, toll, aber ich kann dir dann auch sagen, toll, gehst du nach Ostdeutschland, Dresden, Sachsen, bla bla, brauchst dich nicht wundern, wenn ich einer Neger nenne. Klar, natürlich, auf Papier weiß ich, was mir passiert, aber es macht es nicht okay.
Nein, überhaupt nicht. Deswegen kommen wir auch zurück. Das ist ja der Kern unserer Frage, ob Frauen bei uns unterdrückt werden. Ja, ich glaube schon. Mehr als Männer auf jeden Fall.
Ich kann natürlich nur aus meiner Familie sprechen,
aber ich wollte ja eigentlich noch weiterreden. Ja, abgeschweift, sorry an alle. Frauen bei uns sind auch unterdrückt, aber ich weiß nicht, was die Grunddynamik da ist. Ich hoffe, dass vieles da von den Männern einfach daraus, dass sie quasi diesen Schutzinstinkt haben. Ich weiß zum Beispiel, meine Schwester war einmal zu Hause bei uns mit einer Freundin und dann wollten die quasi von unserem arabischen Dorf, wollten halt nach Tel Aviv, glaube ich, alleine. Und hat ein Onkel von mir gesagt, nein, ihr dürft nicht alleine los, ihr seid Frauen, bla bla. Und da denk ich mir als Mann dann selbst auch, ja, lass doch die Mädels machen, was sie wollen. Die machen in Deutschland auch, was sie wollen. Du hast ihnen nichts vorzuschreiben, du bist nicht deren Vater. Selbst als deren Vater würde ich mir dann nochmal fünfmal Gedanken machen, ob das in Ordnung ist, was du sagst. Ja. Und da kommt es halt dann durch, dass es schon so eine latente Oppression ist, dass sie halt den Frauen dort einfach seit Generationen, wenn nicht sogar noch mehr, einfach sagen, was sie zu tun haben und was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und da, finde ich, kommt dann schon durch, dass Frauen zumindest dort unterdrückt werden. Ja. In der arabischen Tradition ist es auch so, dass der Vater nach dem ältesten Sohn benannt wird, obwohl es eine ältere Tochter zum Beispiel gibt.
Also
beispielsweise mein Vater wird Abu Marcel gerufen, obwohl ich eine ältere Schwester, Isabella, heißt hat. Das ist natürlich jetzt eine Petitesse.
Abu Marcel,
ja. Okay. Und das ist zwar eigentlich eine Petitesse, weil so jeder könnte sich denken, ja, wen juckt sie, wie der Vater gerufen wird. Ja. Aber es sind halt so die Feinheiten.
Ja, aber es ist ja genauso wie in Deutschland, der Nachname ja auch der vom Mann ist meistens und nicht der.
Ja, ja.
Also allgemein, glaube ich, durchzieht es sich durch fast jede Gesellschaft, dass Frauen eine niedrigere Stellung haben als Männer. Das ist eigentlich fast überall so, außer irgendwie die 8 Völker, die matriarchalisch aufgebaut sind auf der Welt, die es noch gibt. Und davon sind auch die meisten Araber und Kanakenkulturen auch nicht ausgeschlossen. Ich glaube, ja, es ist ein Problem, unabhängig von der Religion. Meine Familie ist christlich, seine Familie ist muslimisch, seine Familie ist aus der Stadt.
Dorf, auch Dorf.
Okay, beides Dorffamilien. Ich glaube, vielleicht ist echt ein Unterschied zwischen Dorf und Stadt und weniger zwischen Religion.
Ich glaube, dass der urbane Lifestyle und die Weltoffenheit in der Stadt
ist. Weil in der Stadt sehe ich das weniger, aber im Dorf ist es halt, ja, leider wirklich so.
Und an alle Almans, die jetzt getriggert sind, bei meiner Familie mütterlicherseits, wurden Frauen genauso diskriminiert. Nicht, dass es, um irgendwas jetzt schön zu reden, aber das ist nur Side Note, die auch vom bayerischen Dorf so.
Aber
das hat jetzt, ist jetzt nicht, also bei Arabern werden auch Frauen unterdrückt, aber das ist ein Weltproblem, ein Gesellschaftsproblem. Das ist jetzt nicht nur auf Araber beschränkt.
Also deswegen, mich persönlich interessieren total libanesische Mädels, palästinensische Mädels, afghanische Mädels.
Tell us more!
Schreibt uns gerne, kontaktiert uns.
Schreibt uns gerne, das ist meine Telefonnummer.
Ich connecte gerne, wir sind...
ich connecte auch gerne.
Gesprächig und ledig und freuen uns.
Gesprächig und ledig. Das wird mein neuer Tag für alles. Was ist denn gesprächig und ledig. Tell me more about your shit.
Meldet euch bei uns und jeder, der eine Story hat, kann sich bei uns melden. Das war Fragen in Pali bzw. Fragen in Kanaken.
Wir machen abschließend ein Riesenfass auf.
Oh, was machst du auf?
Das Özil Gündogan Fass.
Ah!
Das Beste zum Schluss. Aber das Özil Gündogan Fass. Machen wir ganz kurz auf. Das Thema ist eigentlich schon so durchgekaut, dass man sich überlegen könnte, wollen wir darüber noch quatschen? Aber es ist eigentlich von dieser WM-Vorbereitung das bestimmte Thema geworden. Wo man in allen anderen Nationalmannschaften sich überlegt hat, wer spielt nicht, wen bringen wir mit? Das hatten wir einmal mit Sandro Wagner, das war es dann aber auch. Und vielleicht noch mit Leroy Sané. Aber ansonsten war eigentlich die Kerndebatte, was zur Hölle machen Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit...
Gündogan, stummes G.
Sorry, Gündogan mit Recep Erdogan.
Recep Erdogan.
Also ich habe eine bestimmte Meinung dazu.
Die es nicht mitbekommen haben oder die unter einem Stein leben, Mesut Özil und İlkay Gündoğan, Fußball-Nationalspieler der deutschen Nationalmannschaft,
beide mit türkischem Hintergrund,
genau, mit türkischem Migrationshintergrund, haben sich ablichten lassen mit dem Präsidenten der Türkei, Erdogan. Und da das Foto lief, wurde dann in den sozialen Medien gepostet und es gab, glaube ich, auch noch so eine kleine Note oder so ein Kärtchen so für meinen
Präsidenten. Für meinen Präsidenten, ja.
Das gerade kurz bevor die deutsche WM begonnen hat, da haben natürlich sehr viele Fans sich gedacht, hey, wo ist denn Loyalität?
Du bist doch Deutscher und alles gegen Erdogan, wie kannst du das machen?
Wie kannst du sowas machen? Ich dachte, warum, das ist nicht dein Präsident, du bist doch Deutscher, du singst doch sowieso nicht national und die Leute sind ausgerastet und ja, haben ihren Verstand verloren. Ich persönlich, wie ich dazu stehe...
Würdest du die Nationalhymne singen, ganz kurz?
Ja,
ja?
Würde ich schon.
Ich nicht.
Ich finde, ich habe die immer gerne gesungen. Ich singe einfach gerne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
Da ich die Übermacht über das Schneiden des Podcasts habe, werde ich das für den Anfang lassen.
Und da ist so dieser Gender Warrior wieder in mir. Warum brüderlich? Warum nicht schwesterlich oder geschwisterlich?
Geschwisterlich wären schon.
Das wäre schon vielleicht nochmal.
Das finde ich dann aber auch ja.
Geschlechterneutral so, aber ich bin da ein bisschen extremer.
Geschlechterneutrale Nationalhymne.
Ja, makes sense. Man kann auch vielleicht Mannschaft, warum nicht Menschschaft oder so.
Yeah.
Aber das ist ganz anders.
Team.
Aber ich mag die deutschen Nationalhymne. Ich hatte sie gesungen. Ich finde es auch schön, dass Redira sie singt. Aber du kannst niemanden zwingen.
Richtig.
Also, nur weil du Deutscher bist, musst du ja nicht patriotisch sein. Also,
richtig.
Ich finde das jetzt nicht, ich bestehe da nicht drauf. Ich glaube halt, ich merke es ja selber bei Leuten, die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben. Du willst immer, dass die extra zeigen, wo ist deine Zugehörigkeit. So, du musst es beweisen.
Ja.
Und das Krasse ist ja zum Beispiel, wenn du in Deutschland bist und irgendwie Franzose, Italiener oder andere europäische Nationalität, das ist immer so süß, oh, italienisch, aber bei Türk ist es immer so, nein, du musst zeigen, du bist kein Türke.
Ja.
Du musst dich immer direkt davon distanzieren und das finde ich natürlich bescheuert. Aber ich muss sagen, Özil und Gündoğan ist aber auch dumm. Also es ist halt auch nicht clever. Es ist halt gar nicht taktisch richtig dumm. So, ich verstehe nicht, also ich, warum machst du so? So, also klar, du willst ihn treffen, aber zum Beispiel der Emre Can hat es ja abgelehnt. Hätte ihn auch treffen können, hat es nicht gemacht. So,
vielleicht ist er einfach schlauer als die anderen zwei. Oder hat einfach eine andere politische Meinung als die anderen zwei. Wie fair findest du es, dass sie ihre politische Meinung darüber ausdrücken, mit wem sie ein Foto machen und wem nicht?
Ich meine, in der African-American Community, wenn du da mit Trump ein Foto machst, bist du durch.
Aber dann hast du halt, dann damit musst du ja rechnen. Wenn du so eine,
damit musst du rechnen, exactly. So. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel Mitleid mit
ihnen. Ich hab kein Mitleid mit ihnen, weil ich mir denke, niemand zwingt diese Leute dazu. Die haben alle PR-Berater und die sind alle, die werden von vorn, denen wird eigentlich von vorn bis hinten gesagt, das sollt ihr machen, das sollt ihr nicht machen und das sollt ihr sagen und das sollt ihr nicht sagen. Und dem wurde, Mesut Özil wurde jetzt auch gesagt, sag einfach nichts dazu. Und da hat er auch nichts dazu gesagt. Dann muss ich sagen, ganz ehrlich, wer so viel Geld hat, wer so viel Beratung bekommt, muss ich sagen, bist einfach schlecht beraten. Also Mesut Özil, wenn du zuhörst, können wir schon machen. Auf einer Person, also auf einer urteilenden Ebene, ob ich das richtig finde, dass man sich mit einem Präsidenten ablichtet, der jetzt nicht quasi auf dem Papier dein Präsident ist, sich darüber aufzuregen, das ist nicht sein Präsident. Niemand hat zu urteilen, wessen Präsident das jetzt ist oder nicht. Aber wenn sich, das ist ja wie, wenn ich jetzt mit Abbas, dem palästinensischen, ja, Präsidenten, mich ablichten würde, dann könnten die Leute mir auch sagen, ah, das ist ja gar nicht dein Präsident, weil auf dem Papier, ja, vielleicht ist es nicht mein Präsident.
Ja, ja, ja.
Auf dem Papier ist vielleicht auch, ich glaube, İlkay Gündoğan hat nicht den deutschen Pass, keinen türkischen Pass.
Ja, ich habe gerade gegoogelt, also Özil hat nur einen deutschen Pass.
Ja, dann was Özil. Ja, vielleicht ist es auf dem Papier nicht der Präsident, aber vielleicht fühlt er sich der Türkei zugehörig. Vielleicht fühlt er sich auch mehr als Türke als Deutscher, aber für den sportlichen Erfolg, für seine Marke, macht es viel mehr aus, dass er für Deutschland spielt. Der Gegenpol ist zum Beispiel Nuri Sahin. Nuri Sahin spielt für die Türkei, aber hat genauso den mehr oder weniger einen Immigrationshintergrund wie Özil.
Das ist so eine Scheindebatte, die Rassisten, die sowieso was, ja, gegen ihn haben, nutzen das halt, um die
Sache halt weiterzugehen. Aber das muss man halt als Özil oder als Gündoğan-Team musst du das ja wissen. Du bietest den Leuten einfach nur eine Plattform, dich zu hassen.
Ja.
Warum also, machst du das? Das ist,
weil
für was? Was ist der Mehrwert?
Der liebste, netteste, coolste Dude, der konnte es ja auch nicht niemandem recht machen, weil sein Nachbar sein will ja keiner von den Gauland, von den AfD-Fans so. Also, und der ist ja der liebste, sweeteste Boy, den es gibt. Deswegen, ob du es wie Özil machst oder wie Khedira machst.
Du kannst es den Nazis nicht recht machen.
Ja, du kannst es sowieso denen nicht recht machen und am Ende, so das Tor von denen nimmst du gerne.
Am Ende des Tages, wenn Deutschland wieder Weltmeister wird und Mesut Özil ein geniales WM-Turnier spielt, dann sagen alle, oh, Özil war so geil, oh, Gündoğan war so geil, oh, Boateng war so geil. Und dann ist auf einmal sind die Leute ganz still und dann warten sie wieder 4 Jahre oder 2 Jahre, bis Özil wieder mal irgendwas macht, was ihnen nicht passt. Und dann sind auf einmal die Ratten wieder da und dann sagen
wir. Ich glaube, die Deutschen oder Deutschland muss halt. Die Deutschen, das fand ich auch schon an.
Dun, dun, dun, dun.
Wir Deutschen müssen halt uns daran gewöhnen, dass wir verändern uns. Jede vierte Person hat einen Migrationshintergrund, das reflektiert sich auch in der WM. Das verändert sich, das ist ein gruseliger Gedanke, so. Es wird irgendwann jeder Dritte sein.
Wir wünschen uns, dass es in den Medien auch noch so ist. Es gibt
keinen typisch deutschen Namen mehr, so. Es ändert sich gerade und ich glaube, das ist für viele so, dass es so passiert und wirklich passiert ist, so eine harte Erkenntnis. Aber der Özil ist halt nicht nur dein Tomatenverkäufer, sondern eben auch Nationalspieler. Eben. Und ich glaube, das ist hart für manche zu realisieren, ob er mit Erdogan post oder nicht, das ist dann nur für dich ein Instrument. Für mich, also ich sehe da jetzt keinen. Das Ding ist, wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, geil, eine Opportunity mit einem Weltpolitiker mal mich ablichten zu lassen.
Vielleicht hat er auch, vielleicht ist er ja, ich weiß es nicht, vielleicht ist er so beraten und er ist Erdogan-Fan und dachte sich, ich hab 30 Millionen auf wo auch immer, Instagram, Facebook und ich supporte den und zeige den Leuten, dass ich Erdogan-Fan bin. Vielleicht, dann ist es aber auch fair, ehrlich gesagt, wir leben in einer Demokratie, jeder hat seine politische Meinung, die darf er auch ausdrücken und dann darf ihn auch niemand dafür.
Und dann kannst du ihn ja auch politisch kritisieren.
Ja, aber dann soll es politisch dabei bleiben und nicht auf so eine Rassismusdebatte rübergehen.
Und bist du ein richtiger Deutscher und so, dann finde ich so, sorry.
Özil, auf blöd gesagt, Özil kann genauso 2 Karten spielen, wie ich 2 Karten spiele. Und wenn ich Deutscher sein will, bin ich Deutscher. Wenn Özil sein will, ist er Deutscher. Wenn er Türke sein will, ist er Türke. Wenn ich Palästinenser sein will, bin ich Palästinenser.
Und ich glaube, diese Debatte ist, glaube ich, um das auch nochmals abzuschließen, das zeigt auch, glaube ich, auch, warum es so vielen Leuten mit Migrationshintergrund schwerfällt, für Deutschland zu jubeln, sich für Deutschland zu freuen bei der WM, weil das einfach immer noch so ein Geschmäckle hat und wir da noch nicht an dem Punkt angelangt sind, wo das einfach normal und cool ist. Hoffentlich wird es so, also ich persönlich fände es schön, ich fände es auch interessant, wie es jüngere Kinder sehen, aber ich glaube, das spielt noch eine Menge mit rein, dass es noch unterbewusst einfach noch immer noch so nicht passt, es passt einfach nicht und da hört bei mir dann mein Deutschsein irgendwie auf. Also ich bin gerne deutsch, ich zahle Steuern und alles, aber ich freue mich, wenn die deutsche Nationalmannschaft verliert und eine andere Mannschaft gewinnt und das ist einfach, ich weiß, es ist ein bisschen doof, aber es ist einfach, wie es ist. Und wenn ihr im Bild
guckt,
liebe Allmann-Freunde, dann werde ich wahrscheinlich nicht für das gleiche Team sein wie ihr. Aber wir sind trotzdem Freunde und ich mag euch trotzdem gern.
Ich mag euch trotzdem gern. Anna, ich sehe schon, der Shitstorm is coming. Also ihr findet uns, falls ihr uns einen Shitstorm geben wollt, Kanakscher Rundfunk auf das allen sozialen Kanälen.
Das war das WM-Spezial über Kanaken, die Fußball gucken und wie sie sich dabei fühlen.
Ja, ganz kurz nur, damit ihr einen kleinen Outlook habt auf das, was kommt. Wir werden uns mit den verschiedensten Themen befassen. Was auf jeden Fall auf uns zukommt, ist Islamophobie. Darüber würde ich sehr, sehr gerne sprechen. Ist ein Riesenthema. Aber wir werden uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen mehr ausschreiben und damit wir auch uns noch mehr in der Tiefe auf Themen vorbereiten können. Und falls ihr Wünsche habt, falls ihr irgendwen sehen wollt, falls ihr irgendwen hören wollt, falls ihr irgendwelche Themen besprochen haben wollt, schreibt uns. Wie gesagt, wo ihr uns findet, wisst ihr ja mittlerweile. Wir gehen da sehr, sehr gerne drauf auf. Wir können auch gerne einmal nur ein Q&A machen, wo wir nur auf eure Fragen eingehen. Wir sind da ganz offen, wir sind da sehr liberal. Wir gestalten unsere Sendung auch gerne nach euren Wünschen. Wir wollen ja euch irgendwo auch zufriedenstellen.
Folgt uns auf Kanakischer Rundfunk. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Folge darüber drehen, wie es ist, Journalist zu sein, Migrationshintergrund.
Da holen wir uns dann noch mehr Stimmen.
Genau, folgt uns auf jeden Fall und folgt uns auf Kanakischer Rundfunk und stellt uns eure Fragen und das war's.
Shukran jazilan, yalla bay, ahlan wasahlan, salamat. Khalas.
Macht diese zu.
Schluss.
Corner, kiss a man.